Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die Begrüßung. Das war eigentlich jetzt kein großer Vorgriff oder so, das war eher eine Steilvorlage, sodass ich den Ball übernehmen kann. Eigentlich müsste ich jetzt so beginnen, wie Frau Gerl-Falkowitz gestern geendet hat, mit dem Chesterton-Zitat. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wie hieß es?
Jetzt rede ich schon so lange zu den Leuten und
sie
haben mir noch gar nichts getan.
Eben, ja, genau. So. Aber ich rede jetzt trotzdem noch mal weiter. Und ja, in der Tat, das ist ein Thema, über das ich auch ein Buch geschrieben habe, das eben nicht hier liegt. Ich hatte eine leise Hoffnung gestern, dass jetzt da ein paar Exemplare liegen. Aber ich habe keine mitgebracht, ja, tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, dass man die selber mitbringen muss, aber sonst hätte ich das organisiert. Und nun, gut, also Politik und Religion, der säkulare Staat und seine christlichen Wurzeln. Wie lange habe ich so zum Sprechen?
Vielleicht
so 45 Minuten. So 45 Mal. Genau, die Fragen sind immer interessanter als die Antworten. So ist es. Nun, also eben die Steilvorlage ist schon gegeben worden. Vielleicht, woher kommt das mit dieser Unterscheidung zwischen liberaler Katholik und katholischer Liberaler? Ich habe das mal Kardinal Ratzinger, habe ich mal gesagt, vor Jahren, Eminenz, ich bin kein liberaler Katholik, die hat er nämlich gar nicht gerne, sondern ein katholischer Liberaler. Und dann hat er gesagt, das gefällt mir. Die katholischen Liberalen waren im 19. Jahrhundert jene, zum Beispiel in Frankreich, Montalembert zum Beispiel war ein wichtiger Vertreter. Es gab auch Lord Acton, der Brite, halb Deutscher, halb Engländer. Es waren Leute, die politisch liberal dachten, auch die Religionsfreiheit verteidigten damals. Die Position von Montalembert wurde dann nicht ganz gutiert, damals von Pius dem IX. Und es war aber noch zu früh, aber es ist so mehr oder weniger die Position gewesen, die das Zweite Vatikanum vertreten hat, eben Religionsfreiheit als bürgerliches Recht. Und ganz unbeschadet der Tatsache, dass halt die katholische Kirche und die katholische Religion, die den Wahrheitsanspruch aufrechterhält, ist die einzig wahre Religion und die Fülle der Wahrheit, sagen wir mal so, auch die katholische Kirche, das haben die liberalen Katholiken, die waren wirklich katholisch, aber eben dachten politisch liberal, im Unterschied zu den katholischen Liberalen, die meistens links sind und dann für das Frauenpriestertum sind, für die Abschaffung des Zölibats, das sind die liberalen Katholiken. Also, da war dann eben der Kardinal ganz zufrieden, nicht? So, also, nur um das zu klären. Nun, das Christentum hat, um jetzt gleich mit dem Kernthema zu beginnen, hat in die Geschichte ein absolutes Novum gebracht, was ganz Neues, was es eben so als noch nie gegeben hat, der Geschichte nämlich die klare Scheidung, Unterscheidung und Scheidung von Religion und Politik. Es ist die erste Religion in der Geschichte und ich würde sagen, es ist eigentlich auch die einzige, die aus ihren heiligen Texten, das ist ein wichtiger Punkt, das Christentum hat heilige Texte, nicht die Bibel, und die sind heilig, die sind Offenbarungen, die aus ihren heiligen Texten keine Rechts- oder keine Sozialordnung abgeleitet hat. Das hat das Christentum so nie gemacht. Es gab einige Christen, die das versucht haben, nicht, die haben das Apostelgeschichte, alle hatten alles gehabt, alles gemeinsam, die Gemeinde von Jerusalem und so, und dann haben sie dann Kommunismus daraus abgeleitet, nicht, zum Beispiel. Aber das hat die Kirche, das haben auch die ersten Christen nie getan, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das Christentum war nie von seiner Substanz her eine politische Religion. Das heißt, die Scheidung des politisch-sozialen, rechtlichen vom religiösen kann man sozusagen als das Gründungscharisma des Christentums bezeichnen. Also als das Römische Reich christlich wurde, hat man nicht das römische Recht abgeschafft und ersetzt durch ein christliches Recht, sondern man hat das römische Recht weiter gepflegt, übernommen. Und die Institutionen des Reiches hat sich natürlich transformiert und es haben schon natürlich haben sich wesentliche Veränderungen ergeben. Man darf nicht vergessen, dass das Römische Reich noch also so 200 Jahre gelebt hat, als christlich, also mit Kaisern, die Christen waren. Und da ist auch sehr vieles gelaufen, und das vor allem auch das römische Recht hat sich dann bis zum Codex Justinianum hat sich also weiterentwickelt. Und das Recht war immer lateinisches Recht, römisches Recht, also auch wenn es, Justinianus war ja ein byzantinischer, war in Byzanz, nicht? Also die haben Griechisch gesprochen, aber das Recht und die Rechtstexte, die blieben, haben immer Latein, auch in der byzantinischen Zeit. Das hat sich also, da ist eine große Kontinuität vorgelegen, natürlich auch was die Philosophie und die Wissenschaft betrifft und so weiter, also die griechische Philosophie, da gab es natürlich Kontroversen. Es gab natürlich die Frage, ja, kann dann die griechische Philosophie gegenüber dem christlichen Glauben, die ja eigentlich die Wahrheit bringt und die wahre Philosophie ist, überhaupt noch, ist das überhaupt noch etwas, was einen Sinn macht, wird jetzt eben nicht gerade diese ganze weltliche Weisheit der Griechen überholt und ersetzt durch die christliche Religion, die sich dann als die wahre Philosophie bezeichnete. Das gab am Anfang einige, die haben diese Ansicht vertreten, Verachtung gegenüber. Es gab diese Gefahr auch, aber was sich durchgesetzt hat und sehr schnell und ganz eindeutig war, eben, dass eben auch die griechische Philosophie ist Ausdruck einer Vernunft und einer Ratio, einer Vernunft, eben einer Vernünftigkeit, die ganz unabhängig als von religiöser Orientierung einfach gilt, weil sie die Vernunft ist, die Gott dem Menschen gegeben hat und die auch die Griechen schon hatten, nicht? Auch wenn sie den Glauben noch nicht hatten. Das ist eigentlich, prüfet alles und behaltet das Beste, sagt Paulus, nicht? Gegenüber gerade diesen auch heidnischen Lehren, prüfet alles und behaltet das Beste. Das ist eine sehr positive Einstellung und zeigt eben dieses Differenzierungspotenzial, diese Differenzierungsmöglichkeit, die eben das Christentum von Anfang an mitgebracht hat. Ich möchte das jetzt nur Klammern erwähnen, ich möchte jetzt in keine Polemik eintreten, aber es ist natürlich ganz klar, dass natürlich der Islam in dieser Hinsicht und in anderen Hinsichten, die damit verbunden sind, allerdings natürlich genau das Gegenbild ist. Und das sind, ja, das kann man eigentlich, alles, was ich jetzt sagen werde, kann man eigentlich sagen, von allem ist eigentlich der Islam eigentlich dann der Kontrapunkt, nicht? Oder das Gegenbild. Nun, zwischen der modernen Idee der Laizität, wie ich es mal nenne, der Trennung von Religion und politischer Macht, von Religion und weltlichem Rechtssystem, Gewissenskult, Religionsfreiheit, also der Staat hält sich da raus und lässt allen nach seiner Fasson selig werden. Und dem Wesen des Christentums besteht nicht nur ein Band des gemeinsamen Ursprungs, sondern auch eine Spannung. Aber gerade dieses Wort von jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ich hoffe, dass das Glas überlebt. Ich wage es. Dieses Wort stammt ja von Friedrich dem Großen, nicht? Dem alten Fritz, dem großen Gegner Österreichs, nicht? Darf man ihn hier erwähnen? Aber die wenigsten wissen, es wird ja immer wieder zitiert, nicht dieses Wort, die wenigsten wissen, er war ja ein aufgeklärter Monarch, gehört also schon bereits zur Aufklärung, in welchem Kontext er dieses Wort gesprochen hat. Wer weiß das? Ich frage es nicht, es ist jetzt keine Schulstudie und so, wahrscheinlich weiß es niemand, und vielleicht weiß es sogar jemand. Es war, als man ihm zugetragen hatte, dass es da Katholiken gäbe, die wollten, dass die eigene Schulen, katholische Schulen gründen wollen oder führen wollen. Oder sie führten sie schon und man wollte, dass der König dagegen einschreitet. Und dann hat der alte Fritz geantwortet, lasst sie, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Seht ihr? Toleranz. Also es ist immerhin ein sympathischer Zug von diesem Mann, der hatte viele andere sympathische Züge, er war ein großer Musiker, spielte wie ich Querflöte, wahrscheinlich besser als ich, und so weiter und so fort. Nicht? Gut, Klammer zu, Es gibt zwischen diesen, es ist ganz klar, dass diese Scheidung, dass diese Differenzierung zwischen politischen und religiösen, Religion, auch das Rechtssystem, soziale Ordnung und so weiter, gibt es eine Divergenz, es gibt nicht nur eine, also es ist nur ein gemeinsamer Ursprung, die zwischen dem modernen Idee der Laizität, der Trennung von Religion und Politik, sondern auch eine Spannung. Das erleben wir ja. Bei genauem Hinsehen handelt es sich um eine notwendige, schöpferische und fruchtbare Spannung und Divergenz. Sie ergeben sich gerade aus dem Wesen des Christentums selbst, und das nenne ich, das, was ich hier, was dieses Phänomen nenne ich, das christliche Paradox. Ich habe das so genannt in meinem Buch, kann das nachlesen. Ist ja käuflich erhältlich, das Buch nicht. Nun, worin besteht dieses christliche Paradox? Es gründet in der vom Christentum gelehrten Dualität von Schöpfungs- und Heilsordnung. Das ist eine sehr wichtige, das ist uns sofort klar, nicht? Die Schöpfungsordnung, also Gott hat die Welt geschaffen, die Schöpfungsordnung ist als von Gott geschaffene Ordnung, eine Ordnung, die eine innere Vernünftigkeit aufweist, eine innere Konsistenz, eine Eigengesetzlichkeit hat und eine ontologische Autonomie. Also man kann die Welt verstehen, man kann Naturwissenschaft betreiben, ohne etwas über Gott zu wissen. Man kann die Gesetze, auch sonst viele andere Dinge, die eben Mathematik, Ökonomie und so weiter, muss da nichts über wissen, was offenbart wird und so, sondern die Schöpfung Gottes selbst, auch den Menschen, die menschliche Natur und so weiter, können wir verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad verstehen, einfach aufgrund ihrer eigenen Gesetzlichkeit, dem, was sie ist. Sie ist geschaffen von Gott und hat eine innere auch Erkennbarkeit, Intelligibilität. Und hat diese Autonomie auch gegenüber der Heilsordnung, also wenn jetzt Gott kommt mit seiner Gnade und mit der Heilsordnung, die zerstört diese Ordnung nicht oder hebt sie auch nicht auf. Sie ist auch in der Ebene, man spricht das aber auch vom Naturrecht, ist sie auch moralisch normativ. Nun, die Heilsordnung beruht auf der Tatsache des Gefallenseins der geschöpflichen Wirklichkeiten. Das ist die andere Seite der Medaille sozusagen. Wir wissen ja, dass Gott hat die Welt erschaffen in einem Zustand, der unter den sie dann durch den Missbrauch der Menschenfreiheit gefallen ist. Und es gibt jetzt eben auch die Notwendigkeit der Wiederherstellung der ursprünglich von Gott gewollten Ordnung in der übernatürlichen Perspektive. Und das heißt, dass die an sich eigenständigen irdischen Wirklichkeiten die bedürfen also, um ihren eigentlichen letzten Sinn zu verwirklichen, bedürfen sie gleichzeitig auch des Lichtes einer höheren Wahrheit und der übernatürlichen erlösenden Gnaden. Wir können den Menschen verstehen, nicht wie er ist, wir sehen ihn dann auch und so weiter, und dann natürlich, aber er wirkt dann irgendwie unfertig und paradox, nicht? Und das gibt dann es gibt dann ganz verschiedene Deutungen. Wenn wir wissen, aufgrund der Offenbarung, dass es am Anfang nicht so war, und auch das Problem des Übels in der Welt und viele andere Dinge, natürlich verstehen wir erst, ich meine, der ganze christliche Glaube ist eigentlich eine Antwort auf die Paradoxien einer Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist und die unfertig erscheint, und eines Menschen, der widersprüchlich erscheint. Manchmal scheint es eben nur Trieb oder es ist nur das. Der Mensch ist, der eine sagt, der Mensch ist böse, der andere sagt, der Mensch ist gut und so. Und die einen sind überoptimistisch, die anderen sind überpessimistisch. Und erst das Christentum, also die christliche Offenbarung, die Wahrheit eben über den Menschen und seinen Ursprung und der Ursprung der Welt und was eigentlich da passiert ist, bringt alles ins Gleichgewicht, nicht? Aber natürlich, da gibt es jetzt eine Spannung, nicht? Es gibt auf der einen Seite die Anerkennung der Autonomie auf der Ebene der Schöpfungsordnung mit der Behauptung der gleichzeitigen Abhängigkeit auf der Ebene der Heilsordnung. Und das ist der Hauptgrund für die Komplexität, die Ambivalenz und auch die Konflikte auf theoretischer und auch praktischer Ebene, welche Beziehung zwischen weltlicher und geistiger Gewalt wie sie traditionellerweise genannt werden, beziehungsweise neuzeitliche Sprache eben Staat und Kirche kennzeichnen. In dieser Kombination von Autonomie und Abhängigkeit besteht das christliche Paradox. Es führt zu einer ganz klaren Ambivalenz der christlichen Grundprinzipien, die das Verhältnis zwischen Spiritualia, also geistlichen Dingen, und Temporalia, den weltlichen Dingen, und dann eben auch der geistlichen Gewalt und der weltlichen Macht kennzeichnen. Und diese Grundprinzipien sind eben erstens der Primat des Spirituellen. Das ist klar, das Christentum verkündet ein Primat des Geistigen und Geistlichen. Das Wichtige ist das ewige Heil. Der Geist ist wichtiger als die Materie, ohne die Materie zu leugnen oder zu verteufeln, gar überhaupt nicht. Aber es gibt eine Rangordnung irgendwie. Und es gibt also ein Primat des Spirituellen über das irdisch-weltliche. Und zweitens die Hinordnung alles irdisch-weltlichen auf das Himmlische und Ewige. Nicht? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele leidet? Nicht? Das ist ganz klar im Christentum. Es ist, letztlich geht es um das Himmlische, das ewige Heil. Es geht um die, wir müssen zu Gott gelangen. Das ist unsere Bestimmung, deshalb leben wir eigentlich. Und das sind natürlich zwei für die katholische Kirche seit jeher, also dieser Primat des Spirituellen über das Weltliche und die Hinordnung von allem Weltlichen auf das himmlische Ewige, auf Gott hin. Das sind für die katholische Kirche seit jeher fundamentale und unverzichtbare theologische Grundpositionen. Das muss man immer im Auge behalten, und das können wir nicht aufgeben, ohne aufzuhören, Christen zu sein. Aber was diese zwei Prinzipien konkret bedeuten, genauer welche praktisch-politischen, rechtlichen und pastoralen Folgen sich daraus ergeben, ist keineswegs eindeutig. Man könnte jetzt daraus folgen, ja, also dann das Ideale wäre eine Theokratie, nicht? Der Papst ist der Herrscher der Welt und er gibt uns genau vor, was wir zu tun haben, sozusagen. Nicht? Also alles wird da halt, das geht eben nicht, das passt nicht, das passt mit dem Christentum nicht zusammen. Nicht? Aus den Gründen, weil eben dieser Unterscheidung von des Politischen, das ist das und so weiter, aber die Spannung war immer da und es sind immer wieder Lösungen natürlich gefunden worden in dem Laufe der Geschichte. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, das habe ich versucht in meinem Buch kurz so auf 100 Seiten darzustellen. Das Buch ist mehr als 100 Seiten, aber das ist modular, das Buch, man kann, also muss nicht alles lesen. Und, aber man kann nur das Ganze kaufen, leider. Gut, ja, also da gab es ganz verschiedene Lösungen, die ganzen, zum Beispiel die Kämpfe im Mittelalter zwischen Kaiser und Papst. Nicht? Es ging da um die Frage, wer hat jetzt eigentlich, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Ganz typisch zum Beispiel haben die Päpste des Mittelalters, das hat sich so herausgestellt, also zuerst war es ja so, dass, das ist eigentlich wenig bekannt, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu stark ins Plaudern komme, nicht? Aber für ein paar historische.
Ja, in 5 Minuten mache ich so, ja.
Da nicht fertig.
Dann müssen wir wieder zurückkommen.
Ah, sehr gut, danke. Also sind so ein paar interessante Sachen. Ich meine, das wissen wir, dass Karl der Große, nicht, also karolingische Zeit, da wurde das Reichskirchensystem begründet. Nicht? Der Karl der Große, der ist nach Rom, ließ sich vom Papst zum Kaiser krönen, nicht? Das ist richtig, vom Papst zum Kaiser krönen. Und hat dann aber selbst, also die Königssalbung und wurde dann als Sakrament betrachtet plötzlich damals. Also das haben dann nicht die Kirche gelehrt, sondern das haben dann diese Theologen, die im Dienste der Reichsfürsten und des Kaisers standen und so weiter. Und er hat sich den Titel Vicarius Christi also unter den Nagel gerissen, Karl der Große. Nicht? Dieser Titel war früher Titel für die Bischöfe, nicht für den Papst, sondern für die Bischöfe. Dass der Papst jetzt sich Vicarius Christi nennt, ist, weil er dem Kaiser diesen Titel wieder entrissen hat, der Papst, nicht? Im Investiturstreit, nicht? Und dann ist er dann halt beim Papst hängen geblieben. Das Zweite Vatikanum hat dann aber geklärt, dass jeder Bischof ist Stellvertreter Christi in seiner Diözese, nicht? Und da ist man eigentlich wieder zurückgekommen auf die ursprüngliche. Das ist so ein schöner Umweg gewesen, nicht? Also die Kreis schließt sich. Das sind eigentlich faszinierende Entwicklungen. Dann natürlich, was ist dann passiert? Dann haben die Kaiser, also zuerst die Karl der Große, und dann ging es dann weiter mit den, mit den Saniern, ottonisches Reichskirchensystem wurde dann von Otto der Große und so. Da haben sie dann Bischöfe, die sind auf die gute Idee gekommen, die Bischöfe gleich als Reichsfürsten einzusetzen. Bischöfe, die waren zu libertär, die hatten keine Kinder. Also bei ihrem Tod hat sich das Territorium dann nicht geteilt und so. Das war natürlich eine sehr praktische Sache. Und so wurden dann viele Bischöfe eingebunden, das wurden zu Reichsfürsten, nicht? Hatten also eine politisch-territoriale Bedeutung. Und dann wurden auch dann die Kirche, dann wurde das Eigenkirchensystem erfunden. Also dann die Adligen und die Reichen, die haben dann Kirchen gegründet, Pfarren sozusagen, haben ihre Kleriker angestellt, haben die auch unterhalten, waren dann Pfründe, nicht? Aber sie haben dann auch darüber bestimmt, nicht? Also, und es gab dann eine Verweltlichung, eine immer größere Verweltlichung des ganzen Klerus, nicht? Und natürlich hat der Kaiser und die Könige und die haben gesagt, wir müssen jetzt auch mitbestimmen, wer Bischof wird und so weiter, also diese ganze Geschichte. Und dann kam Gregor der Große, nicht der Große, Gregor der Siebte, Hildebrand, ein Mönch aus Cluny, wir sind jetzt im 11. Jahrhundert, hat dann den berühmten Diktatus Papi, nicht gesagt, also nein, Papst, Kaiser, du bist nur ein simpler Laie. Du hast nichts zu sagen in der Kirche. Und das war eine revolutionäre Entwicklung eigentlich. Das war eigentlich die Geburtsstunde der Moderne. Das sehen heute Historiker immer mehr so. Die Moderne hat nicht begonnen mit der Aufklärung, auch nicht mit der Reformation, sondern im 11. Jahrhundert. Wo ein Papst wieder gesagt hat, nein, der Kaiser, die Könige, die weltliche Gewalt, die haben nichts zu sagen in der Kirche. Natürlich hat dann der was gesagt, ich habe wohl etwas zu sagen über die weltliche Gewalt. Und zwar Ratione Peccati, haben sie gesagt, hinsichtlich der Sünde, weil auch ein Kaiser, auch ein König ist ein Christ. Nicht Ambrosius von Mailand, 4. Jahrhundert, hat ja den Kaiser in den Büßerstand gestellt, weil er ein Massaker angerichtet hat und hat gesagt, ich werde nicht mehr die Messe feiern, bevor du nicht deine Buße, war das bekannt, dass ich als Sünder bekannt und in den Büßerstand gehst. Und dann ist dann der Kaiser, der Theodosius, das war im 4. Jahrhundert, hat sich dem unterworfen, nicht? Nicht, weil die Kirche Politik machen wollte, sondern weil sie auch die Kaiser und die Könige als ihre Schäfchen betrachtet haben. Sie waren Pastoren von allen, sie haben keinen Unterschied gemacht zwischen König und irgendeinem. Jeder muss sich, wenn jemand sündigt, dann hat er die Konsequenzen zu tragen und das ist natürlich noch viel. Also das war eigentlich die Rechtfertigung. Und so hat natürlich, also haben schon im Mittelalter die Päpste gesagt, ja, regieren dürft ihr selbst, das wollen wir nicht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Friede herrscht und Gerechtigkeit ist. Der Papst hat auch jeder hatte das Recht zu appellieren an die römische Kurie, die ist so entstanden, um sozusagen den kleinen Mann zu schützen gegen Missbrauch von Macht. Das war auch eine Erfindung des Mittelalters. Und wir haben hier eigentlich in Nuze den modernen Verfassungsstaat, der ja ein Verfassungsrecht hat, der über allem steht und wo eigentlich der eigentlich dann Gesetzgebung der Politiker und das Tun der Politiker kontrollieren und die Schranken weisen muss, nicht? Und diese Verfassungsgerichtsbarkeit war im Mittelalter der Papst. Das war natürlich eine religiöse Gewalt und das ist schief gegangen, das kann nicht gut gehen. Hat sich natürlich politisiert und dann kam natürlich, haben sich dann langsam die Nationalstaaten entwickelt, also die Territorialstaaten, die haben dann natürlich, die wollten dann selber die Jurisdiktion haben, dann gab es Konflikte immer mehr, zuerst eben jetzt war der Konflikt zwischen Papst und Kaiser, war der Kaiser, der wollte halt, der Friedrich II., vor allem, der hatte so eine messianische Utopie, der wollte sozusagen ein christliches Reich errichten und da hat sich natürlich wieder der Papst gegeben. Also wir haben eigentlich da der Kirche sehr viel zu verdanken, weil sie hat, obwohl das vielleicht nicht in der Absicht lag, dieser Päpste, die haben eigentlich immer nur so pastorale, kirchliche Ziele verfolgt, haben sie damit aber verhindert, dass sich das Christentum zu einer Theokratie entwickelt hat, unter Führung von politischen Instanzen eben. Und das müssen wir immer im Auge behalten. Dann kam natürlich die Reformation, dann wurde es noch komplizierter, weil die Reformation hat dann als Friedensordnung des Westfälischen Friedens dann den konfessionellen Staat geschaffen. Das ist wieder eine Neuheit gewesen. Man hat sich gesagt, ja, dann soll halt einfach der der Fürst oder der König oder wer auch immer, der soll halt die Religion seiner Untertanen bestimmen, nicht? Und cuius regio, eius religio, das war eine Friedensformel, um den 30-jährigen Krieg zu beenden, nicht? Und so ist dann halt der katholische bzw. der protestantische Fürstenstaat entstanden. Das war kein Produkt des Mittelalters, sondern das war ein politisches Vehikel, um einen Krieg zu beenden, sozusagen, nicht? Und zwar einen neuzeitlichen Krieg, der Folge der Reformation war, der Glaubensspaltung war. Und die Aufklärung hat nicht gegen das Mittelalter rebelliert, sondern gegen dieses System des konfessionellen Staates, wo es eben keine Religionsfreiheit gab. Letztlich behaupten, dass es das im Mittelalter gab, aber das war etwas ganz anderes. Im Mittelalter konnten sie denken und glauben, was sie wollten. Schreiben konnten eben die wenigsten. Und solange sie nicht eine ganz böse Häresie hartnäckig vertraten, und zwar öffentlich, hatten sie keine Probleme. Nicht. Das war dann später ein bisschen anders. Nun, jedenfalls, auch die Hexen waren da, das ist ja alles neuzeitlich. Nicht. Die Hexenverfolgung, das hat ja nichts mit dem Mittelalter zu tun. Aber das will ich jetzt nur so, damit man einfach so ein bisschen, ich möchte ein bisschen so vielleicht eingefahrene Denkschema da aufbrechen. Nicht? Die Geschichte ist viel komplexer, es gibt nicht schwarz und weiß. Es ist alles sehr kompliziert. Die Akteure selbst wussten natürlich nicht, wo sie standen. Nicht? Also Gregor der VII. Wusste nicht, ich stehe jetzt an der Schwelle zur Moderne, ich mache jetzt etwas ganz Revolutionäres. Nicht? Und so. Und wir wissen nämlich auch nicht, wo wir stehen. Das wissen wir nicht. Was die Bedeutung ist von dem, was jetzt genau passiert, was eigentlich je wichtig ist und was unwichtig ist, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Ich glaube, niemand kann das wirklich beurteilen. Und das hilft uns auch vielleicht, die Dinge ein bisschen zu entdramatisieren und persönlich uns aufs Wesentliche zu konzentrieren, was wir eigentlich tun können und in unserer Macht liegt. Das auch wieder eine kleine Parenthese, nicht? Nun, der spezifisch christliche Dualismus von, der spezifisch christliche Dualismus von weltlicher und geistiger Welt war nicht nur ein tatsächliches Gestaltungsprinzip der europäischen Geschichte, sondern provozierte eben das moderne Bewusstsein einer notwendigen Entkoppelung von geistlicher und weltlicher Gewalt von Staat und Kirche. Dass so etwas wie die moderne Forderung nach Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit und so gerade gegenüber dem also definierten Fürstenstaat eben möglich wurde, war eben gerade, weil man auch, weil wir eben, selbst die Aufklärer, die sogar vielleicht mal gläubig waren, aber sie dachten in diesen Kategorien, nicht? Das muss getrennt werden. Und sie haben ganz bewusst, wir können das zum Beispiel sehen bei John Locke, sie haben auf mittelalterliche Tradition zurückgegriffen, nicht? Will ich wieder eine Parenthese öffnen, sage ich jetzt das nicht. Ich nehme mich jetzt zusammen und vielleicht kommen wir nachher noch darauf, wenn das jemand interessiert. Aber Thomas von Aquin hat zum Beispiel einen nicht direkten, aber einen ganz klaren indirekten Einfluss auf das Denken von John Locke gehabt, über Richard Hooker. Aber das ist jetzt habe ich es doch geöffnet, die Parenthese. Das schließe ich schnell wieder. So, aber das ist eine, da hat sich dieses Gründungscharisma des Christentums hat sich durchgesetzt, und zwar zum Teil vielleicht sogar gegen die Kirche, tatsächlich. Weil natürlich die Vertreter der Kirche, das waren auch Menschen ihrer Zeit, das waren die meisten aus dem 18., 19. Jahrhundert noch, 18. Jahrhundert sicher, die Bischöfe, das waren alles Aristokraten. Und es ist natürlich klar, die Französische Revolution zum Beispiel, die sich ja nicht gegen den König gewendet hat, sondern gegen die Aristokratie, hat sich damit automatisch auch gegen die Kirche gewendet. Und die haben sich angegriffen gefühlt, nicht? Und das sind alles so auch Interessenkonflikte, das war eben alles immer wieder vermischt. So ist es eben auch in dieser Beziehung, gibt es nicht einfach schwarz und weiß. Und es ist tatsächlich, dass vieles, was eigentlich typisch christlich ist, ist aktiv geworden in der Neuzeit und in der Moderne, vielleicht durch Träger, die nicht unbedingt aus christlichen Motiven gehandelt haben und manchmal sogar gegen die Kirche. Nun, Das Christentum selbst hatte nicht nur durch die theologische Lehre von der Gottebenbildlichkeit aller Menschen, sondern auch durch die Rezeption des römischen Rechtes und die Kultur des Kirchenrechts, ganz wichtig, das Kirchenrecht war das Vorbild für das spätere weltliche Recht, die Grundlage für den modernen Rechtsstaat gelegt. Das sage jetzt nicht einfach ich so, das kann man also nachlesen bei namhaften Rechtshistorikern. Auch wenn die Intentionen der Päpste und Theologen der Vergangenheit eben keineswegs im modernen Sinne freiheitlich-rechtsstaatlicher Natur waren, so war die Schaffung der Grundlagen für die Entwicklung modernen Rechts- und Verfassungsstaatlichkeit doch unausweichlich das Ergebnis ihres Handelns. Und dieses Handeln bewegte sich immer innerhalb der Matrix des christlichen Dualismus von geistig und weltlich, duldete keine Verabsolutierung der politischen Macht. Das war ganz klar, die Kirche hat sich immer gegen, sobald eine politische Macht sich bildete, die sich eben an die Stelle der Kirche, sich verabsolutierte, also sozusagen sich für das Ganze zuständig fühlte, so wie dann eben sich das entwickelt hatte im früheren Reichskirchensystem, wo dann, ging natürlich lange Zeit, bis die Kirche sich dagegen gewehrt hat, aber das hat die Kirche nie geduldet. Und immer so, wir können das immer so verstehen, also die Kirche hat immer reagiert, schließlich hat sie reagiert gegen den Versuch, dass sich das Politische für das Ganze zuständig hielt. Das kann eben sein, dass es manchmal lange gedauert hat, das hat auch Gründe, zum Beispiel im 9., 10. Jahrhundert war das römische Papsttum in den Händen des römischen Adels. Die Päpste, die meisten waren unbrauchbar. Und einige waren großartige trotzdem, auch damals. Aber es brauchte diese Reformbewegung von Cluny, aus der dann eben dieser Mönch Hildebrand hervorging, um eine Wende hervorzubringen. Also es geht manchmal lange nicht. Also die Verheißung Christi ist ja das, für die Kirche ist ja, dass die Mächte der Unterwelt sie nicht überwinden werden, nicht? Aber über die zeitlichen und sonstigen Verhältnisse oder wie und so, das ist, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, sagt Petrus. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Überhaupt keine Sorgen, nicht? So, und also die katholische Kirche hat so vieles schon überlebt. So viele Krisen, so viele katastrophale Päpste auch. Das sage ich jetzt überhaupt nicht irgendwie, sagen es einfach die Vergangenheit gerichtet, nicht? Also, wir müssen keine Sorgen machen, keine Panik. So. Genau deshalb ist die katholische Kirche so, wie sie nach dem Zweiten Vatikanum historisch geläutert präsentiert, eine geistig-kulturelle Kraft, welche die Anerkennung des säkularen Staates nachhaltig zu garantieren vermag. Eben gerade, weil sie Stopp sagt gegenüber der weltlichen Macht. Und dies nicht nur wegen des genuinen christlichen Dualismus, den ich genannt habe, des Geistlichen und Weltlichen, sondern auch, weil zu dieser Säkularität wesentlich gehört, dass der Staat und das Politische kein Absolutes sind. Dass sie also nicht selbst geistliche Macht oder letzte moralische Autorität beanspruchen und das nicht sein können und dürfen. Gerade daran erinnert die Existenz einer diesem Staat gegenüberstehenden geistig-moralischen Autorität, wie diejenige der Kirche, sie verhindert die Totalisierung des Politischen, dass das Politische total wird, uns total ergreift, nicht? Gleichzeitig setzt sie das Politische aber auch in die Freiheit und Autonomie menschlicher Gestaltungsmacht und betrachtet das als legitim, also dass die Politiker selber entscheiden, nicht? Unabhängig, autonom, souverän. Und nun komme ich zur zweiten Frage, und das ist, glaube ich, was können wir daraus also für die Gegenwart ableiten? Ne? Oder was können wir daraus, was hilft uns das jetzt für die Gegenwart? Nicht? Also, wenn wir von Säkularität des Staates sprechen, säkularer Staat, säkularisierter Staat, das ist eine Tatsache. Ich rede jetzt nicht von der Säkularisierung als gesellschaftliches Phänomen, dass die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, nicht mehr glauben, dass das Christliche einfach keine Rolle mehr spielt, dass man Weihnachten nicht mehr so feiert wie früher, dass man nicht mehr an die Fronleichnamsprozession geht, beziehungsweise dass dort mehr Touristen als andere sind. Ich habe die große Versuchung, Ja, ich habe das mal jemand gesagt, aber ich dann sind da die Touristen, die Japaner und die Chinesen, und die machen alle Fotos mit den Handys. Dann sagt sie mir, diese Person, die ich sehr befreundet bin, ja, warum fotografierst du nicht einfach zurück? Das ist jetzt seither meine große Versuchung, zurück zu fotografieren. Nicht? Also gut, das soweit über die Säkularisierung. So, jetzt muss ich einen Schluck. Also da muss einiges gekürzt werden, einiges dann gestrichen werden bei diesem Audio. Das können wir nicht alles online stellen. So, ja, also eben, also ich rede jetzt von der Säkularität des Staates, nicht? Der säkulare Staat, der Religionsfreiheit anerkennt, der sich selbst, da gibt es eben zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Eine, die ich richtig finde, und eine, die ich falsch finde. Und das können wir vielleicht gerade verstehen aufgrund dessen, was ich bisher gesagt habe. Es gibt zwei Konzeptionen der Laizität des Staates. Ein Wort, das im Deutschen nicht so gebräuchlich ist, ist im Italienischen laicità, im Französischen laicité. Säkularität, können wir sagen, des Staates, also es spielt eigentlich keine Rolle, da streiten wir nicht um Worte. Es gibt eine rein politische Konzeption der Laizität. Und es gibt das, was ich den laizistischen Integralismus nenne. Es ist eine Art Fundamentalismus des Laikalen oder des laizistischen. Also jetzt nochmal zuerst, was ist die rein politische Konzeption von Laizität? Die erblickt in der Säkularität des Staates die bloß politische Notwendigkeit der verfassungsrechtlichen Autonomie oder Souveränität des Staates, der Politik, der Institutionen des Staates gegenüber jeder Art von religiöser Instanz. Also in Österreich, wir haben ein Parlament, wir haben eine Regierung, wir haben ein Verfassungsgericht und Verfassungsgerichtshof und weitere Instanzen, Institutionen. Also die Kirche hat keine Möglichkeit, irgendein Urteil des Verfassungsgerichtshofs oder eine Entscheidung des Parlaments zu kassieren und sagen, das geht nicht. Müsst wieder nochmal zurück. Nicht? Die sind unabhängig. Die Kirche hat keine Macht, keine Möglichkeit, hier irgendwie einzugreifen. Das ist eben politische Säkularität des Staates. Nicht? Ein in diesem Sinne säkularer Staat anerkennt keine nichtstaatliche, über ihm stehende politische oder rechtlich verbindliche Gewalt. Er ist auch nicht bereit, im Sinne einer Potestas indirekta der Kirche über die bürgerliche Gesellschaft seine Zwangsgewalt im Dienst der Kirche als deren weltlichen Arm einzusetzen. Da muss ich eine kleine Anmerkung machen, was das heißt. Also Potestas directa der Kirche würde bedeuten, dass die geistliche Gewalt direkt regiert. Nicht? Das ist nie der Fall gewesen in der Geschichte der Kirche. Also das war nie der katholische Normalfall, das hat es eigentlich so nirgends gegeben. Außer natürlich im Kirchenstaat, da war das der Fall. Weil da war natürlich der Papst direkt das Oberhaupt eines Staates. Und der Kardinalstaatssekretär war der Ministerpräsident, war ein Kleriker. Die haben auch Todesurteile unterschrieben. Die haben alles. Kirchenrecht galt als Recht. Das hieß praktisch... Wie?
Katholische Scharia.
Ja, ungefähr. Das hieß, nur war es keine Scharia, es war immer noch katholisch. Nicht? Also das hieß zum Beispiel Osterbeichte, man musste zur Kommunion, man konnte nur zur Kommunion gehen, wenn man gebeichtet hat, dann musste man ein Zertifikat haben, wurde von der Polizei kontrolliert. So war das. Hm? Ja, das war wirklich so. Und es gibt den berühmten Fall von dem Edgardo, wie hieß er schon mehr, aus Bologna. Ein kleiner Junge, der wurde notgetauft von der die hat ein katholisches Hausmädchen, Dienstmädchen, und die hat den notgetauft, also der stirbt jetzt, war krank, und dann hat sie das niemandem gesagt, als der 7 Jahre alt war, hat sie also dann einer Freundin das gesagt, und ich habe den getauft und so, und es gibt eine Bestimmung des Kirchenrechts, dass jemand, der getauft ist, der muss auch katholisch erzogen werden, und dann hat diese Freundin hat das gemeldet, Und dann erschien dann also eines Tages, erschien, das geht dann nach Rom, der Rom hat dann, hat der Papst Pius IX. Hat dann also verfügt, dass dieses Kind, das muss katholisch erzogen werden. Dann ist also eines Tages bei dieser Familie ein Gendarm, ein Polizist erschien mit einem Dominikaner, Mensch, Vertreter der Geister. Und haben also dieses Kind also wörtlich den Armen der Mutter entrissen, nach Rom gebracht. Papst Pius IX. Hat es adoptiert, haben es in eine Klosterschule gesteckt. Das Kind wurde Mönch schließlich, also wurde dann in diesem Orden eingetreten und hat sogar dann im Prozess, im Seligsprechungsprozess für Pius IX. Ausgesagt. Für ihn. Also die Geschichte ist gut geendet, aber ist natürlich völlig gegen das Naturrecht, nicht? Naturrechtswidrig, nicht? Was da gemacht wurde, nicht? Und weil das Kirchenrecht direkt angeht, also das ist jetzt eine, das ist der große Ausnahmefall, das hat es gegeben, also ich meine, der Kirchenstaat, Gott sei Dank, ist der verschwunden, nicht? Und also der Normalfall war eben nicht das. Die Potestas indirekta war, aber das war Lehre und praktiziert, das war die Idee, dass das Kirchenrecht eben durchgesetzt wird mit Hilfe der weltlichen Gewalt, vor allem in Bereichen der Erziehung und des Eherechts. Normalerweise ist das dann gegangen über Konkordate und so haben sich katholische Staaten verpflichtet gefühlt, eben das Kirchenrecht zur Geltung zu bringen, mit Hilfe der weltlichen Gewalt. Nicht? Das ist die Potestas indirekta der Kirche. Und das ist genau das, was natürlich mit der Religionsfreiheit in Konflikt steht. Nicht? Vor allem, der erste große Konfliktpunkt war die Ehescheidung. Da haben natürlich die Liberalen, die Antiklerikalen, die haben für die Ehescheidung gekämpft. Das war ein Länder wie Italien, Frankreich, man muss das halt verstehen von der, und das ist jetzt, ich will jetzt darüber nicht im Einzelnen sprechen, das ist nur, um das einfach, damit man das ein bisschen einordnen kann. So, das gibt es nicht mehr heute. Es gibt keine Protestas indirekter mehr der Kirche. Und da müssen wir uns klar sein, dass die Kirche selbst mit dem Zweiten Vatikanum diesen Weg verlassen hat. Wie bitte? Haben wir noch, ja? Gut. Gut, also gemäß dieser Auffassung der Laizität der Staaten ist es nicht Aufgabe der politischen oder staatlichen Gewalt, in Fragen der religiösen Wahrheit Partei zu ergreifen, eine solche Wahrheit gar zu bekennen oder die Zugehörigkeit zur wahren Religion oder Kirche mit irgendwelchen bürgerlichen Rechtsfolgen auszustatten. Ist also ganz egal, ob sie, in Argentinien war es noch lange so, dass sie nicht Offizier werden konnten, wenn sie nicht katholisch waren. Das ist gegen die Säkularität des Staates, nicht? Ein solcher Staat ist also agnostisch und neutral, weil er unparteiisch ist. Er vertritt keinen Agnostizismus als Credo des Staates, sondern er besitzt als Staat überhaupt kein Credo. Ein Staat, der einer solchen Laizität verpflichtet ist, gewährt es aber aus genau diesem Grund Gewissens-, Kultus- und Religionsfreiheit, nicht weil er der Ansicht ist, es gebe keine religiöse Wahrheit, sondern weil er sich für die Bestimmung und Förderung einer solchen Wahrheit für unzuständig hält. Er sagt, das ist nicht meine Kompetenz. Genau deshalb kann ein solcher säkularer Staat auch keine Religion zur Staatsreligion erheben. Doch anerkennt ein in sich in diesem Sinne als säkular verstehender Staat durchaus Religion und die religiöse Praxis seiner Bürger als einen wesentlichen Bestandteil menschlicher Existenz und als gesellschaftliche Realität. Hat also ein positives, offenes Verhältnis zur Religion, ist nicht antireligiös. Und er sieht natürlich, also wenn die Leute christlich sind, gläubig sind und wenn sie auch, wenn sie eine Fronleichnamsprozession machen wollen, dann warum sollen sie das nicht, auch wenn es in der Öffentlichkeit ist und wenn der Bundeskanzler, der auch katholisch ist, ist er das? Ich weiß nicht. Ich glaube, ist er wahrscheinlich schon gewesen. Also ist er immer noch? Oder ich weiß nicht genau. Also ist eigentlich egal. Aber ja, wenn er jetzt da mitgeht, nicht? Ist er auch. Ich habe ihn mal gesehen. Ja, doch. Wenn er da mitgeht, aber vielleicht geht er ja nur mit, weil er weiß, dass er dann mehr. Naja, es ist ja manchmal ambivalent. Aber wenn er jetzt da mitgeht, dann heißt das ja nicht, dass das eine Verletzung der Säkularität des Staates ist. Es gab dieses Problem ganz konkret in Frankreich, wo es ein ganz extremes Verständnis haben von Laizität, da komme ich dann darauf zurück kurz, wenn es noch Zeit gibt. Da war der, ich glaube es war Mitterrand, als Papst Johannes Paul II. Nach Frankreich kam, und der ist zur Kommunion gegangen, nicht? Er hat die Kommunion empfangen und dann gab es einen riesen Aufschrei, das darf er doch nicht als Repräsentant des laizistischen Staates. Aber das ist eben was Hermann Lübbe, mein Lehrer, der hat das genannt, da wird halt die Religion des Bürgers wird mitrepräsentiert im öffentlichen Raum. Das ist jetzt einfach so, wenn wir gläubig sind und ich werde jetzt Bundeskanzler, also nicht ich, ich möchte nicht in die Fußstapfen von Ignaz Seipel treten. Wenn ich jetzt also Bundeskanzler werde, dann bin ich halt immer noch Katholik, nicht? Und wenn jetzt der Papst kommt, dann gehe ich halt zur Messe und gehe auf die Knie und ich weiß nicht was und so. Und das hat ja sogar der deutsche Bundespräsident, wie hieß er, der zurücktreten musste. Nein, der mit der geschieht mit der Bundespräsident. Wie hieß er, der nach der Kampagne zurücktreten musste? Wolf. Genau. Der hat es natürlich gemacht, aber der hat es aus einem anderen Grund gemacht. Nicht? Der wollte den Papst belehren, dass er war ja geschieden und wieder verheiratet. Und hat sich dann extra sehr katholisch gegeben in der Öffentlichkeit. Aber gut, das ist eine andere Frage. Ich drifte immer ab, es tut mir leid, aber das macht es ja ein bisschen interessanter. Nicht? Also die religiöse Praxis der Bürger und auch das zu ermöglichen, den Raum, dem einen Raum zu geben, das ist auch ein Teil des Gemeinwohls, auch in einem säkularen Staat. Der Staat ergreift nicht Partei, nicht? Deshalb kann er auch aus Gründen politischer Gerechtigkeit einer bestimmten, aus historischen Gründen kulturell dominanten Religion oder bestimmten Bekenntnissen eine besondere Stellung zuerkennen, ohne dabei die grundlegenden verfassungsmäßigen Rechte der Angehörigen anderer Religionen zu schmälern. Das war in der Schweiz, ist das immer schon so gewesen, wir haben drei Landeskirchen, die sind einfach besonders irgendwie anerkannt, das ist die evangelisch reformierte, das sind die Lutheraner, die Zwinglianer und so, und dann die römisch-katholischen und die christ-katholischen, nicht? Das sind Landeskirchen. Und ja, bestimmte Anerkennung, das ist einfach, heute ist das ein bisschen anachronistisch natürlich und es gibt immer mehr Probleme, aber das war einfach so eine Realität, nicht? Und das hat man hat das nie als eine, es gab natürlich trotzdem Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter und so fort das ist auch, da muss man immer schauen, nicht? Wo befinde ich mich eigentlich und was sind das für, das Entscheidende ist, dass die Politik entscheidet nicht aus religiösen Gründen, weil sie sagt, das ist die wahre Religion, sondern sie entscheidet aus Gründen der, sie schaut, wie ist die Gesellschaft, nicht? Was wollen die Leute? Letztlich auch in einer Demokratie wird abgestimmt, nicht? Sondern das zeigt eigentlich, dass eben nicht der Staat, sondern die Gesellschaft bzw. die Bürger, die sind für die Wertstruktur der Gesellschaft bestimmend. Es ist nicht der Staat, der bestimmt, was wir jetzt zu glauben oder wie wir zu leben haben und so weiter, sondern wenn wir halt als Christen leben wollen und halt öffentlich gewisse Dinge auch tun wollen, dann warum sollen wir das jetzt nicht haben, warum sollen wir jetzt keine Kreuze haben dürfen auf den Bergen zum Beispiel, nicht? Warum nicht? Gut. Ist eine Frage jetzt Kruzifix in Amtsgebäuden, das ist eine andere Frage, nicht? Gerichtssälen zum Beispiel, da wäre ich ein bisschen, in öffentlichen Schulen, da kann man streiten, nicht? Aber das sind Dinge, die kann man nicht einfach so lösen, a priori, nicht? Weil das ist eine Frage der, es kann sich auch verändern, diese Dinge können sich auch verändern, nicht? Nun, gemäß dieser politischen, freiheitlichen Auffassung der Laizität des Staates existieren Religion, Kirche als geistiges und moralisches, normatives Gegenüber zum Staat, werden also nicht einfach nur in das private Gewissen verbannt oder einfach nur aus bürgerlichen Assoziationsfreiheit, im Sinne dieser Assoziationsfreiheit toleriert, sondern als eine besondere, auch in der Öffentlichkeit präsente Funktion anerkannt. Und davon unterscheide ich jetzt, und jetzt komme ich zum Gegenbeispiel, nicht die integralistische Auffassung der Laizität oder laizischen Integrismus, das haben wir so eher in Frankreich, auch dort nicht ganz in Reinkultur natürlich. Man könnte sie auch als fundamentalistisch verstandene Laizität bezeichnen. Irgemäß soll der Staat nicht nur autonom und souverän gegenüber religiösen Gewalten sein, sondern Er muss positiv Religionslosigkeit oder Freiheit von Religion selbst verkörpern. Jede Äußerung von Religiosität im öffentlichen Raum oder von Trägern öffentlicher Ämter, dazu gehört auch die staatliche Schule, ist dieser Auffassung gemäß illegitim. Integristische Laizität und damit gleichsam Staatsatheismus, könnte man sagen, nicht? Oder Staatsagnostizismus. Und das ist eigentlich das, wogegen auch die Päpste des 19. Jahrhunderts Sturm gelaufen sind. Das war nämlich damals noch nicht so klar, diese Unterscheidung. Versteht sich zwar als eine Position der religiösen Neutralität, doch zu Unrecht, sie ist nicht neutral. Denn sie behauptet ja nicht nur Feststellung staatlicher Inkompetenz für Fragen religiöser Wahrheit. Sie sagen, wir sind nicht kompetent dafür zu sagen, was jetzt die wahre Religion ist. Also wir halten uns da raus, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, sondern sie beruht auf der Auffassung, der Staat selbst müsse ein Credo der Religionslosigkeit verkörpern und in diesem Sinne agnostisch oder gar atheistisch sein. Deshalb dürfe er keinerlei Äußerungen von Religion im öffentlichen Raum dulden. Das ist keine neutrale Position, denn die Staatsprivilegierung der Negation von Religion beziehungsweise die Privilegierung von Religionslosigkeit ist nicht neutral, sondern ausgesprochen parteiisch, da sie sich ja gegenüber Äußerungen von Religion im öffentlichen Raum gerade nicht indifferent oder neutral, sondern parteiisch, antireligiös, damit auch intolerant verhält. Eben, wenn Giscard d'Estaing zur Kommunion geht beim Papst als Präsident, dann müsste ein im guten Sinne säkularer Staat sagen, der ist doch uns egal, nicht? Soll machen, was er will. Hingegen, nein, der fundamentalistisch-laizistische Staat sagt, nein, das darf er doch nicht. Er muss doch als Staatswesen, er muss die Religionslosigkeit verkörpern, sozusagen. Nicht? Und in Frankreich muss man das natürlich historisch auch verstehen. Man muss vieles historisch verstehen. Auch in Österreich kann man vieles nur historisch verstehen, sonst versteht man überhaupt nichts. In Frankreich ist das auch so, nicht? Man muss sich ganz klar sein, dass natürlich, es gab eine Zeit, die Katholiken waren halt Monarchisten, nicht? Und die Antiklerikalen waren Republikaner, nicht? So mehr oder weniger, ist ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet. Und das ging dann so, dann kam natürlich, als Napoleon III. Sich zum Kaiser, Napoleon III. Habt ihr das ungefähr so, wurde Kaiser und so, der hat dann natürlich die Katholiken gefördert, da durften dann, also plötzlich der katholische Religion, die Lex Loi Fayou war das, durften dann plötzlich wieder in die Schulen, durften Religionsunterricht haben, waren plötzlich also dann wieder die Priester in der Soutane, waren dann in den öffentlichen Schulen und so weiter. Bis das dann also 1870 dann Krieg verloren und so, Kaiserreich zusammengebrochen, die Republik wurde aufgehoben, dann kamen die Laizisten an die Macht, die Republikaner nicht. Und natürlich, das waren natürlich schon Zeiten und das war so, da haben natürlich die Priester haben halt eine politische Partei verkörpert und die haben natürlich im Beistuhl dann den guten Leuten und vor allem den Frauen, weil der Napoleon III., der hat ja das allgemeine Wahlrecht eingeführt, weil er wusste, dass er so zum Kaiser gewählt wird, wenn alle wählen dürfen, auch die Frauen. Und die haben ja Kaiser nicht so ungern, nicht? Und die haben dann also im Beistuhl dann die Leute in Ordnung gesagt, wie sie dann wählen müssen, nicht? Und was sie tun müssen. Das wussten natürlich die Republikaner, die hatten einen Hass auf die Kirche. Das war der Ruf, war der Le Clergé, c'est l'ennemi. Also der Klerus, das ist der Feind, nicht? Das war einer dieser Rufe. Und da muss man das verstehen. Das war also die Laizität in Frankreich war auch ein Programm, die republikanischen Werte durchzusetzen mit Hilfe der öffentlichen Macht, Gewalt, und die waren eben gegen die Kirche, die waren antiklerikal. Nicht? Wir müssen einfach aus diesen letztlich veralteten Dichotomien des 19. Jahrhunderts herauskommen. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber wir sind auf dem Weg dazu. Nicht? Der Weg ist immer schmerzlich, nicht? Und es geht einfach auch hier wieder nicht schwarz-weiß und so. Und wir sehen, die Kirche ist hier in einem säkularen, in einer Gemengelage drin, die sehr komplex ist. Und ich warne vor voreiligen Urteilen, das muss doch so sein, das kann gar nicht anders sein, das war immer so und so. Die Dinge sind kompliziert und Wir müssen immer Lösungen finden für die Gegenwart und das Entscheidende ist, dass wir sicherstellen natürlich, dass der Glaube als Christen, als Katholiken, dass der Glaube weitergegeben wird. Das ist unsere Aufgabe. Nicht? Also, ich kann mich erinnern mal als eine Großmutter, die haben mit einer Großmutter gesprochen, die hat gesagt, das sei ja furchtbar, der Religionsunterricht ihrer Enkelkinder, die kriegen gar keinen richtigen Religionsunterricht mehr in der Schule, nicht? Hm? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen Sie es halt. Lernen Sie ihnen den Katechismus. Und dann sagte sie ganz entrüstet, aber wir haben doch bezahlt. Ja, natürlich, ja, richtig. Stimmt, aber okay, aber gut. Finden wir eine Lösung, die und da zu jammern, nicht? Das ist jetzt vielleicht ein Aufhänger vielleicht für weiterführende Diskussionen. Meine Zeit ist um. Ich hätte noch viel zu sagen, aber ich lasse euch jetzt. Ich ende jetzt wieder mit Chesterton, nicht? Und schließe.
Herzlichen Dank. Mir ist jetzt sozusagen auch aufgestiegen und neu deutlich geworden, auch an Ihren Ausführungen, dass Sie sagen, also im Grunde ist die Kirche in der Demokratie ein Player mehr.